Also ich habe den Eindruck, seitdem ich Stuttgarter Boden betreten habe, wachsen bei mir keine Barthaare mehr, sondern Tannennadeln durch die Backen. Musik, Weihnachtsmusik von draußen, Weihnachtsmusik hier drinnen. Ich wusste gar nicht, wozu die Wasserträger überall alles fähig sind. Jetzt hoffe ich nur, dass ich nach Weihnachten nicht anfange zu nadeln wie so ein Baum. Ich würde lieber beim Rasieren bleiben. Ich gehöre zu den glücklichen Menschen, die auf der Schule Griechisch lernen durften. Und wir hatten einen ganz besonders gefürchteten Griechischlehrer. Dem fiel immer das Gebiss ein bisschen runter, dann sauchte er es wieder entschlossen an, knurrte uns zwischen diesem Gebiss immer. Der war schon fast scheintot, weit jenseits der Pensionsgrenze, aber unheimlich gefürchtet und streng. Und dann kommt er eines Tages in die Klasse, so ein Stapel Klassenarbeitshefte unterm Arm. Wir wussten, was 12. Klasse, wir wussten, was jetzt dran war. Und er war gefürchtet mit seinen Klassenarbeiten. Und dann steht er vor uns und wir mit schlotternden Knien standen, da waren noch Zeiten, standen in unseren Bänken da. Und dann knurrte er uns an, Scheirete o Mathetei. Das heißt, ist griechisch, ist der griechische Gruß, grüß Gott, Tag. Heißt aber wörtlich, freuet euch. O Schüler, nicht? Scheirete o Mathetei. Und zwar gar nicht zur Freude, nach Freude zumute, deshalb kam es etwas verdrossen zurück. Scheire o Didaskale. Der hatte gut sich freuen, nicht? Uns verbraten bei der Griechischarbeit. Das kam ihm aber zu traurig, zu tränig, zu triste. Und deshalb brüllte er, nochmal! Scheirete o Mathetei, und wir rissen alle Freude, die wir hatten, zusammen und brüllten, Scheire o Didaskale, freue dich, o Lehrer. Er war der Einzige, der sich freute. Dann kam das Unheil und nahm seinen Lauf. Also, wenn einer schon zur Freude auffordern muss, ist ja schon was faul. Ne? Normalerweise freut man sich von selber, wenn es gut geht. Aber wenn einer zweimal zur Freude auffordern muss, dann ist was oberfaul. Und so geht's dem Paulus. Vorhin wurde das Wort aus Philipper 4 ja schon gesagt und gelesen. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch, sagt er. Also wenn man so nachdrücklich zur Freude auffordern muss und dann auch noch zweimal, dann muss da irgendein Haken bei sein. Da muss irgendwas nicht stimmen. Was stimmt nicht? Es ist auch kein Wunder. In einer Beerdigungswelt, in der man alle Hoffnungen zu Grabe trägt, da kommt man auf alle möglichen Gedanken, aber man kommt nicht darauf, dass man sich freuen könnte. Ich liebe eine Kriminalgeschichte, die Dürrenmatt geschrieben hat, die sicher viele von euch kennen, der Richter und sein Henker. Da gibt es eine gespenstische Szene, der ermordete Polizeileutnant wird begraben. Es gießt, was der Himmel hält. Es ist eine furchtbare Situation und die Blaskapelle konnte gar nicht mehr dagegen an, gegen den strömenden Regen. Und dann torkeln zwei riesige Kerle über den Friedhof, gröhlen irgendwelchen blödsinnigen Lieder, reißen Grabsteine um, schmeißen einen Kranz vor dem Grab nieder und gröhlend mit dem Lied, es geht alles vorüber, es geht alles vorbei, gehen sie mitten durch die erschrockene, entsetzte Beerdigungsgemeinde und verschwinden wieder im strömenden Regen irgendwo auf dem Friedhof. Das ist unverschämt. Auf der Beerdigung, da gibt's nichts zu lachen. Und wer da zur Freude auffordert, da kann man das nur verstehen, als will der einen verhöhnen, als will der spotten. Auf eine Beerdigung gehören traurige Gesichter und Trauerlieder, aber keine Aufforderung zur Freude. Und das ist das Problem hier mit diesem Text. Mitten in einer Beerdigungswelt, in der alle Hoffnungen zu Grabe getragen werden. Übrigens auch von Paulus, der sitzt im Knast, als er das schreibt. Und ein paar Sätze vorher hat er berichtet, dass sein Prozess jetzt ins entscheidende Stadium geht. Und es war ein Unrechtsstaat und er wusste nicht, ob er noch seinen Kopf lange auf den Schultern tragen würde. Eine Welt, in der man alle Hoffnungen zu Grabe trägt, eine Beerdigungswelt und darin Freude. Da muss man entweder besoffen sein, wie diese Typen aus der Dürrenmatt-Geschichte, oder besoffen spielen. Oder es muss ein Geheimnis dahinter stecken. Und hier steckt ein Geheimnis dahinter. Und das steckt in den kleinen Wörtchen. Hier heißt es, freut euch in dem Herrn. Und dann geht's weiter. Eure Lindigkeit, das erkläre ich gleich noch, das ist nicht Lindwurm, dass ihr keine Angst kriegt, das wäre jeweils, also eure Freundlichkeit, lasset kund sein allen Menschen, der Herr ist nah. Das Geheimnis steckt in den Wörtchen, freut euch in dem Herrn, der Herr ist nah. Also diesen Text und diese paar Gedanken, die ich dazu sagen will, die setzen wir unter dieses Motto. Freude in der Beerdigungswelt. Versucht drei Sachen zu sagen, wer weiß, wenn es 8 Uhr ist und ich mit dem ersten noch nicht zu Ende bin, dann geht ja hier der Deckel runter, ich lege mir extra meine Uhr rum. Ich habe Angst immer auf solchen Kanzeln, weil ich gehört habe, dass der Mesner hinten so einen Knopf betätigt, wenn die Zeit um ist und dann geht dieser Deckel runter und dann ist man Feierabend. Das hat man bei uns in Essen, kennt man das noch nicht, diese automatische Predigtbeendigungsmaschine. Deshalb nehme ich mir lieber hier meine Uhr dazu und damit ich hier 2 Minuten vor null, ne, hier Abgang machen kann. 3 Dinge habe ich aber jedenfalls vor, soll er wenigstens wissen, wenn ich auch nicht beim dritten ankomme. Freude in der Beerdigungswelt. Erstens, knatschige Kinder sollen kuriert werden. Ihr müsst mitgehen auf dieses kleine, in den Marktplatz des kleinen Landstädtchens in Palästina. In der Mittagssonne, Gluthitze, Staub, sitzen so 6, 7, 8, vielleicht waren es noch 15. Kleine Gören so im Rand, es gibt ganz wenig Schatten, aber da war so eine Dachrinne und die warf etwas Schatten und da saßen sie. Irgendwas muss man machen, sagt ein kleiner Kerl von denen. Spielen wir Hochzeit, sagt die Monika, die dachte immer nur an Hochzeit. Komm, wir spielen Hochzeit, ich habe auch eine Flöte und wir pfeifen hier ein. Und jetzt macht er im Orient, ist so das Kennzeichen der Hochzeitsfeier, ist immer, es gibt so schöne Spezialtänze, die jungen Leute dann so Kreistänze, die dann tanzen. Beerdigung, das ist auch spannend. Komm, ihr macht die Klageweiber, das gibt's ja im Orient, ne, da gibt's immer ein paar bestellte Klageweiber und die jaulen dann, was die Seele und die Lunge hergibt. Und die anderen gucken dann ganz erschüttert und da 3 von den Mädchen fangen schon an zu jaulen, so richtig professionell. Und der Manfred sagt, hör auf Mensch, stell die Platte ab, kein Bock auf Beerdigung spielen. Jesus sagt, so seid ihr, ihr gleich kleinen Kindern. Man pfeift euch einen Hochzeitstanz und ihr habt keinen Bock zu tanzen. Man klagt euch und ihr möchtet nicht auf Beerdigung gehen. Was soll man noch tun? Johannes der Täufer, sagt ihr, der kommt und sein Leben ist gezeichnet von dem Leiden, von der Trauer über die Sünde, über das Unrecht, über die Lüge, über die Habgier im eigenen Herzen. Er hat kapiert, dass das Leben anders werden muss. Er ruft zur Umkehr, zum Brechen mit der Sünde. Das war Beerdigungsmelodie. Das war Klagegeschrei. Was habt ihr getan? Er hat gesagt, der ist vom Teufel besessen. Mensch, schick den weg. Jetzt komme ich, sagt Jesus. Ich lade die Freunde ein, die keine Chance bei Gott haben, die ganz falsch gelebt haben. Lade sie ein und wir essen und trinken miteinander, weil wir Geburtstag feiern können. Die Vergebung ist da. Menschen dürfen aufatmen. Ihr dürft Kinder Gottes sein. Und so dürfen wir Gemeinschaft, Festgemeinschaft mit Gott haben. Was sagt ihr? Guckt ihr den an. Ein Fresser und ein Weinsäufer. Religion ist eine ernste Sache. Hier gibt's nichts zu lachen. Hat sie ja bis heute gehalten, ne? Was soll man eigentlich noch tun, sagt Jesus. Ihr seid wie knatschige Kinder. Launisch, kindisch ist eure Reaktion, stimmungsabhängig. Was soll man noch mit euch machen? Knatschige Kinder sollen kuriert werden. Hier soll nicht nur Beerdigung gespielt werden, nur Hochzeit gespielt werden. In dem Herrn sich freuen heißt, ich muss wirklich mit meinem ganzen Leben, mit dem Bruch, den ich gebaut habe, mit der Schuld, die ich auf mich geladen habe und mit meiner Freude hinein in Jesus richtig beerdigt werden. So spricht die Bibel ja, die spricht ja eine grobe Sprache. Die sagt, ein Leben kann nicht neu werden. Es sei denn, ein Mensch wird begraben, wird beerdigt mit seinem ganzen alten Kram, der sein Leben kaputt gemacht hat. Beerdigt in dem Grab des Jesus Christus. Mit ihm gekreuzigt am Kreuz. Die Habgier, der Hochmut, die Lüge. Hallo, da kommt einer. Grüß dich. Du musst vorher eine Schmalbe machen, bevor du das Lied Platz segeln lässt. Dann fliegt es weiter, dann kommt es vielleicht bis zu mir hier vorne hin. Aber so ist es dann in deiner viertletzten Reihe verendet. Aber jetzt nimmt nicht, probiert es nicht, macht erst nachher. Nicht? Das würde sonst so kolossal ableiten, wenn jetzt jeder versucht, ob er eine Schwalbe machen kann hier. Gut. Wo war ich stehen geblieben? Ja, bitte? Ich weiß, ich habe einen Zettel hier liegen. Für solche Augenfälle habe ich hier immer einen Zettel liegen. Sicherheitshalber, du, keine Angst. Keine Angst. Jesus sagt, das Spiel, das launische Spiel muss aufhören. Lasst es zu, dass euer altes Leben mit Jesus begraben wird. Ja, du sagst, wie geht das denn? Wenn einer hinkommt und sagt, Herr, ich will's nicht mehr länger beschönigen, das ist mein Leben, diese Lüge, du hast das gesehen, wie ich gehasst habe und die Habgier und die bösen Fantasien in meinem Kopfe. Ich bitte dich, nimm mir mein Leben ab, nimm's an ein Kreuz, pack's in dein Grab. Es soll erledigt sein bei dir. Ich danke dir, dass du's da unterbringst. Dann bist du mit Jesus beerdigt. Du bist mit drin in seinem Tod, mit in seinem Grab. Und dann darfst du mit ihm Auferstehung feiern. Er zieht dich raus aus seinem Grab. Und du darfst mit ihm das Fest der Auferstehung in ein neues Leben hinein feiern. Deshalb redet der Paulus so merkwürdig und sagt, in dem Herrn, ein Mensch soll in Jesus sein. Reingezogen in seinen Tod, reingezogen in seine Auferstehung. Und wenn ich da drin bin, sagt Paulus, dann kann ich mich freuen und zwar überall, wo ich bin. Und er sitzt nun mal gerade nicht in der Stiftskirche und hatte nicht gerade einen Weihnachtsmarkt besucht, sondern er saß im Knast und sagt, ich freue mich und ich lade euch ein, freut euch, nicht an dem Knast wenden, nicht an den Verhältnissen, die sind nicht zum Freuen, die sind zum Heulen. Auch nicht am eigenen Leben, das eigene Leben ist oft zum Heulen. Freut euch in dem Herrn, er ist der Grund eurer Freude. Kriecht hinein, lasst euch in seinen Tod hineinziehen und in seine Auferstehung. Bitte vergiss das nicht. Du kannst nicht Anteil haben an der Freude, die Jesus schenkt mit seiner Auferstehung, wenn du nicht bereit gewesen bist, dich mit ihm beerdigen zu lassen. Es gibt ja manche, die sagen, ach, das ist prima, wenn ich eine Zulage von Freude, so ein bisschen so eine Stimmungskanone. Du, Jesus ist nicht Otto. Das sind Unterschiede zwischen, ehrlich. Manchmal denke ich mir, mancher sucht bei Jesus das, was Otto bietet, so ein bisschen Stimmungsmache. Und dann ist es ganz enttäuschend, dass Jesus von den unangenehmen Punkten in unserem Leben redet. Die Freude, die durchträgt, die nicht kaputt zu kriegen ist, die beginnt immer mit der Beerdigung meines alten Lebens unter dem Kreuz von Jesus. Und dann darf ich teilhaben an der Auferstehung. Und dann bin ich drin in Jesus. Wo befindest du dich? Über dein Leben entscheidet nicht, ob du dich in der Kirche befindest. Über dein Leben entscheidet, ob du in diesem lebendigen Jesus bist, dich rein verkrochen hast. Das ist Glaube. Ich hänge mit allem, was ich habe, an Jesus. Er zieht mich ganz in sich hinein. Das ist das Erste. Knatschige Kinder sollen kuriert werden. Es soll nicht immer diese Schaukelpolitik von Laune sein. Mal haben wir Bock und mal nicht. Mal ist die Stimmung hoch, mal ist sie tief. Mal haben wir zu diesem und jenem und mal zu nichts Lust. Jesus möchte Fakten schaffen. Freude soll auf Tatsachen begründet werden und nicht auf wechselnde Stimmungen. Auf das mit Jesus begraben und mit ihm auferstehen. Freut euch in dem Herrn, sagt er. Alle Wege. Das Zweite ist, zerstreute Zeitgenossen bekommen ein Ziel. Knatschige Kinder werden kuriert und jetzt zerstreute Zeitgenossen bekommen ein Ziel. Das zweite Geheimnis dieser Freude ist, der Herr ist nahe. Er kommt. Er hat das letzte Wort der Weltgeschichte, sagt Paulus. Der spricht den Schlusssatz von allem und er fängt die neue Welt an. Freut euch. Ich sag's euch nochmal. Freut euch, sagt Paulus, der Herr ist nahe. Ich habe in der Offenbarung des Johannes gelesen. Und da hat Jesus dem Johannes die Augen geöffnet für die zukünftige Welt Gottes. Und er sieht, wie Jesus als der König und Sieger kommt. Und er sieht es ganz merkwürdig. Und dann sagt er, und er hat auf seinem Kopfe viele Kronen. Nun kann ich mir das gar nicht vorstellen, wie das aussieht. Also wenn ich auf diesen Dates eine setze, muss ich schon balancieren. Aber viele, wie soll das gehen? Ganz schwer vorzustellen. Aber das ist der springende Punkt bei Jesus. Die Grundlage auf seinem Kopf, auf dem Kopf dieses Königs, das ist diese Witzkrone, die sie ihm aufgesetzt haben, mit der sie ihn lächerlich machen wollten. Dieser Krone aus Brennmaterial, denn mit den Dornen, da heizten die Hausfrauen im Orient. Das war Brennholz. Er hat gesagt, du willst ein König sein? Wir werden dir einen verpassen. Guck mal her. Und dann hauen sie ihm diese Dornenkrone auf. Und alles hält sich den Bauch vor Lachen über dieser Königskarikatur. Das trägt er als Grundlage. Und weißt du, was er seitdem tut? Bis zu diesem Augenblick? Er kassiert alle anderen Kronen, die es in dieser Welt gibt, ein. Eine nach der anderen. Und setzt sie sich alle auf die Dornenkrone. Er kassiert sie alle ein. Die Kronen, die geheimen Kronen der Herrscher und Machthaber. Nicht alle wirklichen Machthaber dieser Welt tragen heutzutage so ein Apparat auf dem Kopf, ne? Aber diese heimlichen Herrschaftszeichen sammelt er alle ein. Die von dem Klickenchef, vor dem du weich bist in den Knien. Weil du eigentlich immer schon den Weg mit Jesus gehen wolltest, aber in deiner Clique dir nicht grünes Licht gegeben wird. Der Cliquenchef wird seine Krone abgeben müssen. All die großen Zampanos, die uns einschüchtern, sie müssen alle ihre Krone abgeben. Und Jesus geht durch die Zeitgeschichte und tausende von Königen und Herrschern haben längst ihre Krone bei ihm abgeben müssen. Und er geht weiter. Er sammelt übrigens auch kleine Kronen. Er sammelt heute Abend zum Beispiel deine Krone. Jeder von uns versucht im eigenen Leben sein eigener Herr zu sein. Der eigene König zu sein. Jesus kommt vorbei und sagt, komm, gib mir deine Krone. Lass mich König sein in deinem Leben. Leg sie hin zu meinen Füßen, die Krone deiner Herrschaft über dein Leben. Ich will sie mir aufsetzen. Ich möchte der Herr sein. Wird das gelingen? Wird er heute in dieser Kirche Kronen einkassieren können? Dass Leute da sind, die sagen, Herr, von heute an, du sollst der König sein. Hier hast du das Ding von mir. Ich will dir gehören, dir folgen. Jesus sammelt Kronen ein. Mich hat das sehr interessiert, als in den 50er Jahren in China die kommunistische Diktatur aufgerichtet wurde und die christliche Gemeinde in ihrem Wirkungskreis ganz stark eingegrenzt wurde, da passierte etwas Interessantes. Sie wurde zunächst nicht völlig verboten, sie durfte eingeschränkt noch weiterleben. Einige Dinge wurden ihr ausdrücklich verboten. Zwei davon habe ich behalten. Es waren drei, das dritte habe ich vergessen. Zwei waren es. Das erste, sie durften nicht das Mahl des Herrn feiern. Und sie durften, und jetzt hört und staunt, sie durften über alles predigen, aber sie durften nicht von der Wiederkunft Jesu Christi predigen. Das war verboten. Die Gegner Jesu haben ein Fingerspitzengefühl dafür, wo die Punkte sind. Wo noch einer damit rechnet, dass der Herr aller Herren Jesus ist und dass er kommen wird und dass er das Schlusswort der Weltgeschichte hat. Da wissen die Machthaber dieser Welt, dass man mit denen, die dem nachfolgen, nicht Schlitten fahren kann. Die kann man nicht mehr kassieren. Die werden sich nicht mehr beugen. Die dienen einem anderen König. Da haben sie gespürt, die Anbetung und die Verkündung eines Herrn, der kommt als der Richter und Herr aller Geschichte, der König aller Könige ist, das ist gefährlich. Das muss verboten sein. Und in dem Maße, wie die Christen leben ohne die Erwartung des kommenden Herrn, können sie geduldet werden in dieser Welt. Sie werden niemandem gefährlich. Christen, die nicht mit dem kommenden Jesus rechnen, passen sich stromlinienförmig an. Sie müssen sich beugen vor den Herren dieser Welt, den Kleinen und den Großen. Aber da, wo Leute auf den kommenden Jesus zuleben, den Sieger erwarten, beugen sie ihr Kreuz nicht mehr vor Menschen, beugen ihre Knie nur noch vor ihm. Das ist das Geheimnis, von dem Paulus hier redet. Vielleicht sagst du jetzt, gut, damals hätte mir das eingeleuchtet, wenn ich in Philippi gewesen wäre, den Brief bekommen hätte, gelesen hätte, freut euch in dem Herrn, der Herr ist nahe. Aber seitdem sind 1900 Jahre vergangen. Da geht einem beim Warten etwas die Puste aus. Was heißt denn jetzt, der Herr ist nahe? 1900 Jahre sind eine Menge Holz. Da wartet man sich schwielen auf die Seele, oder? Uns geht die Puste aus. Aber ich sage dir, seit dem Ostermorgen geht Jesus der Atem nicht mehr aus. Er lebt mit einem langen Siegeratem. Und Christsein heißt, dass ich mich mit ihm zu einer Person zusammenbinden lasse. Ich bin sehr kurzatmig in meinen Erwartungen, in meiner Kraft. Ich komme nicht über die Runden. Ich leihe mir den Atem von dem Sieger vom Ostermorgen. Der hat einen ganz langen Atem. Und sei gewiss, es ist nichts gewiss in dieser Welt, außer dem einen, dass der auferstandene Jesus wiederkommt und der Richter aller Welt sein wird, das Schlusswort der Weltgeschichte und das Eröffnungs- und Schöpfungswort seiner neuen Welt sprechen wird. Darauf warten wir, sagt Paulus. Und deshalb freut euch. Ja, sagen wir, aber es gibt so viele Dinge, die nehmen unsere Aufmerksamkeit gefangen. Man kann doch nicht ewig daran denken, dass Jesus wiederkommt. Ja, sagt Jesus, wenn Jesus wiederkommt, wird das so sein wie damals beim alten Noah. Was haben die Leute gemacht? Sie haben gegessen und sie haben getrunken. Sie haben geheiratet. Sie heiraten lassen, Familie gegründet und so Existenzen aufgebaut. Sie waren sehr ernsthaft und beschäftigt und das alles machte sie müde. Keiner rechnete mit dem Eintreffen des Gerichtes Gottes. Und dann kam's. So wird's sein, sagt Jesus, beim Kommen des Richters. So wird's sein. Sie werden essen und trinken, sie werden mit Partys beschäftigt sein, sie werden ihre Heirat planen und die Familiengründung planen und dann wird er, Jesus, das Schlusswort sprechen. Es wird nicht so sein, dass langsam eine Erwartungshaltung wächst, dass Menschen es für das Naheliegendste halten. Man müsste sich vorstellen, Jesus kommt wieder. Das wird das Widersinnigste, das Abwegigste sein, was man sich überhaupt denken kann. Es wird völlig verrückt sein, zu meinen, Jesus könnte kommen. Das, sagt Jesus, ist eins der Kennzeichen der sich zuspitzenden Zeit. Wundert euch nicht. Sie werden für alles Aufmerksamkeit haben und ihr werdet für alles Aufmerksamkeit haben, nur nicht für den kommenden Herrn. Das nenne ich zerstreutes Leben. So ist das Leben. Man hat unheimlich viele Dinge, die einen aufsaugen. Manchmal kommen mir Menschen so vor, wir Menschen mir so vor, wie so ein Hund, der auf der Straße rumläuft. Ich meine, wenn ich unseren etwas unterentwickelten Dackel spazieren führe, dann hat der so eine Orientierung, der schlägt sich durch von einem Laternenpfahl zum nächsten. Immer mit der Nase dicht an der Wirklichkeit. Nicht? Hier eine Duftnote und da eine Duftnote und ganz nervös guckt er rum, wo der nächste Baum ist oder der nächste Busch. Und so orientiert er sich am Straßendreck. Das ist ein Hundeleben. So leben wir Menschen oft. Die Nase ganz tief auf dem Boden, orientieren wir uns am Straßendreck. Und da wundere ich mich nicht, dass über unserem Leben eine lähmende Traurigkeit, ein Verwesungsgestank, der Kotgestank der Straße liegt. Kopf hoch, sagt der Paulus. Kopf hoch. Der Herr ist nahe. Wir kennen den, der kommt als der Sieger und Herr. Lebt auf ihn zu, lebt nicht wie die Hunde. Orientiert euch nicht am Straßendreck. Hebt den Kopf hoch, damit ihr in Zuversicht und Hoffnung auf ein Ziel leben könnt. Zerstreute Zeitgenossen bekommen ein Ziel. Und drittens und letztens, die Freude breitet sich auf der Frequenz der Freundlichkeit aus. Jetzt komme ich zu dem Lindwurm, zu der Lindigkeit, meine ich. Da heißt es dazwischen drin, freut euch in dem Herrn alle Wege. Nochmal sage ich, freut euch. Und dann heißt es, eure Lindigkeit lasset kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Lindigkeit, gelinde sein, heißt zartfühlend sein, freundlich, gütig sein, liebend sein. Also ist ja Luther, ja, und unser einer, so ein Pfarrer, darf ja keine Predigt halten, ohne mindestens ein Luther-Zitat, bis wir restlos verluthert sind. Also an dieser Stelle lasse ich jetzt meine Pflichtübung ab und zitiere Luther. Bitte aufmerksam, Doppelpunkt, Anführungsstriche unten, ist ein schönes Wort, der hat ja unheimlich kernige Sprüche gemacht, nicht? Mein Mut ist, sagt er, mein Mut ist zu fröhlich, als dass ich jemandem könnte herzlich Feind sein. Mein Mut ist zu fröhlich, als dass ich jemanden könnte von Herzen Feind sein. Die Freude und die Freundlichkeit hängen zusammen. Wer den Sieger Jesus kennt, wer weiß, dass er zum Gericht kommt, der braucht den Feind nicht mehr so bissig ernst zu nehmen. Der braucht nicht so bitter zurückzuhassen. Der braucht nicht im Teufelskreis der Vergeltung sich mitzudrehen. Der Hass und die Bitterkeit wollen uns einmauern in ein Grab, wollen das verschließen und uns darin beerdigen. Aber seit dem Ostermorgen ist das Grab unwiderruflich offen. Der Herr ist nah, sagt der Paulus. Wenn ihr den Sieger kennt, braucht ihr euch nicht mehr einmauern zu lassen in die Bitterkeit, in den Hass. Die Freundlichkeit ist die Frequenz, auf der die Freude, die Jesus schenkt, sich ausbreitet. Was wird sich von diesem Gottesdienst ausbreiten? Die Freude, die Jesus schenkt, hat eine eigene Wellenlänge, die heißt Menschenfreundlichkeit. Weil ich unter der Perspektive, Jesus kommt als Richter und Herr und Sieger dieser Welt, Menschen ganz, ganz anders ansehen darf. Freunde, ich wünsche uns, dass von diesem Gottesdienst aus in dieser Adventszeit in unsere Familien und Klassen, in unsere Gruppen und Gemeinden, wo auch immer wir jetzt wieder hingehen, auf der Frequenz der Freundlichkeit diese unerhörte Freude aus Jesus sich ausbreitet. So, und jetzt singen wir einen zusammen. Nummer 7. Nummer 7 auf dem Liedblatt, das ist da die dritte Seite. Ja, wenn der Herr eins wiederkommt, da kann jeder noch so, der im Geheimen so eine Trompete dabei hat, Zetschmo imitieren und When the Saints improvisieren. Die Band haut hier jetzt ganz heiß rein und wir singen alles, was an Strophen hier auf dem Liedblatt vorkommt. Singt nicht so schüchtern, ihr seid kein Kirchenchor, ihr könnt ruhig Luft blasen jetzt. Wiederkommt, ja, wenn der Herr eins wiederkommt, ja, dann lass mich auch dabei sein, wenn der Herr eins wiederkommt. Und wenn die Heiligen auferstehen, und wenn die Heiligen auferstehen, ja, dann lass mich auch dabei sein, ja, wenn die Heiligen auferstehen. Und wenn sie stehen, und wenn sie stehen um seinen Thron, und wenn sie stehen um deinen Thron, ja, dann lass mich auch dabei sein, ja, wenn sie stehen um meinen Thron. Und
Und wenn die Welt wird wieder neu, und wenn die Welt wird wieder neu, ja, dann lass mich auch dabei sein, wenn die Welt wird wieder neu. Und wenn du uns beim Namen rufst, und wenn du uns beim Namen rufst, ja, dann lass mich auch dabei sein, wenn du uns beim Namen rufst.
Das war ein heißer Ton zum Schluss. Jetzt wollen wir einen Augenblick ganz stille sein. Das ist das Tollste in diesem Gottesdienst. Jesus ist in unserer Mitte. Und wir dürfen mit ihm reden im Gebet. Wir wollen das jetzt tun. Herr, wenn du wiederkommst als der König aller Könige, als der Richter aller Welt, hilf uns, dass wir zu deinem Volk gehören, teilhaben an deiner neuen Welt. Jetzt aber lass uns leben aus der Kraft der Hoffnung. Schenk in unser Leben die Freude, die nichts kaputt machen kann. Und hilf, dass wir deine Menschenfreundlichkeit, deine Barmherzigkeit gegen alle Bitterkeit, gegen alle Hoffnungslosigkeit ausbreiten können. Lass uns jetzt miteinander das Gebet des Herrn beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und jetzt der Chor.
Ganz herzlichen Dank den Wasserträgern Alternativ. Wahrscheinlich müsste man sie doch jetzt heißen Ebhausener Philharmonie unter Heiner Zahn Karajan. Jedenfalls danken wir. Wir wollen auch nicht vergessen, nachher am Ausgang unser Opfer, damit wir nicht nur türkischen Honig kaufen. Wir opfern für das Nildelta Baumaterial für ein Bibelzentrum über Hilfe für ägyptische Brüder. Und heute war Barzani nicht zum letzten Mal in Stuttgart. Im Mai wird er wiederkommen. Genau 4 Abende in der Schleierhalle. Welcome 84 heißt der Titel, Jesus, die Mitte heißt das Thema. Ich möchte nur verraten, für das sportliche Vorprogramm haben bis jetzt zugesagt. 1 Dutzend Bahnradfahrer, der Junioren-Europameister im Kunstradfahren, US-Olympiasieger und Weltmeister im Ringen, Motocross- und Trial-Motorradfahrer, die deutsche Sportler ruft Sportler-Hallenhandballmannschaft, die gegen eine Stuttgarter Stadtauswahl die beste hier spielen wird. Und im musikalischen Teil haben zugesagt die Wasserträger, selbstverständlich Roy Jenkins, Arno und Andreas, Siegfried Fietz, Manfred Siebald. Und dann hält Ulrich Barzani die Ansprachen, während ich das Mikrofon halte. Ja. Wir rechnen mit jedem. 22. bis 25. Mai 1984 in der Schleierhalle. Und wer als Mitarbeiter mitmachen will, wir suchen über 600 Mitarbeiter, der möge sich doch gleich anschließend hier im Chor einfinden, um dort ein Formular auszufüllen. Sofern einer bereit ist, sofern einer mitmachen will, bitte gleich anschließend hier im Chor. Mitarbeiter für Welcome 84. Nach dem Segen, liebe Freunde, singen wir auch stehend. Tochter Zion, freue dich. Lied, das letzte Lied auf der letzten Seite. Wir stehen auf. Lassen Sie uns zum Schluss diesem kommenden König, der unsere Krönchen und Kronen einsammelt, diesem kommenden König mit diesem Lied die Ehre geben. Freut euch in dem Herrn alle Wege.